Herzlich willkommen zum PSV Podcast mit einer Ausgabe von PSV B-Sides Business of the Record. Themen werden heute unter anderem sein: Musik als Kreativtreiber im Business, das Verschwinden der Krawatte als Statement einer sich wandelnden Organisationskultur und die Frage nach den Chancen und Möglichkeiten, die in einer neuen Haltung und Kommunikation nach innen und außen schlummern. Mein Name ist Stefan Köhler und mit mir zusammen diskutieren heute Marco Petracca, der per Audiochat zugeschaltet ist, und Benny Bender. Marco Petracca ist Seniorberater und Spezialist für B2B-Markenführung und macht in seiner Freizeit als HH Neu elektronische Musik beim Kölner Label Modular Field. Und Benny Bender hat beim inzwischen ja leider eingestellten Kultmusikmagazin Intro, das kennt vielleicht noch der eine oder andere, als Redaktionsassistent begonnen und ist freier Autor bei Apple Music und dem Musikmagazin Visions. Dabei hat er dann auch natürlich Stars und Sternchen wie Pit Doherty oder Lena, die ESC-Gewinnerin, oder Kurt Wagner von Lamb Chop und viele andere schon interviewt. Darüber hinaus, und das ist freut mich ganz persönlich besonders, ist er auch als Kreativtexter hier bei PSV mit am Start. Als Steilvorlage für unsere Diskussion möchte ich mit der Krawatte beginnen und hier mit einer kleinen Anekdote, die Michael Jochum, Leiter der internen Unternehmenskommunikation der Daimler AG, in unserem Punch-Magazin mal zum Besten gegeben hat. Da hieß es, im Sommer 2016 beklagte sich der Leiter eines bekannten Stuttgarter Modehauses beim Daimler-Chef Dieter Zetsche, die Leute kaufen keine Krawatten mehr. So, warum die Beschwerde ausgerechnet beim CEO des führenden Herstellers von Premium-Pkw landete, lässt sich damit erklären, dass Zetsche seit dem Spätsommer 2015 auf seinen Schlips verzichtete und viele Mitarbeiter ihm da nacheiferten. Das spürte dann natürlich auch der örtliche Einzelhandel. So, die abgelegte Krawatte ist zum Symbol für den Kulturwandel bei Daimler geworden, wenn man so will. Und andere, wie zum Beispiel Siemens-Chef Joe Kaeser, haben das halt ebenso vorgemacht. Die verschwindende Krawatte ist demnach eine Art Sinnbild für die Entwicklung der letzten Jahre einer völlig neuen Haltung, auch einer sich veränderten Unternehmens- und Organisationskultur geworden, die sich aber nicht nur auf Konzernsebene, sondern auch durchaus im Mittelstand vollzieht. Das Ganze steht für eine neue Lockerheit, eine neue Offenheit, eines noch persönlicheren Umgangs nach innen und nach außen. Und dir an der Stelle mal die Frage, Marco, wie siehst du diesen Wandel in Unternehmen und auch bezogen auf den Mittelstand? Und welchen Einfluss hat dieser Wandel auf die Chancen in der Transformationsbewegung? Und was hat sich geändert und was muss sich noch ändern?
Ja, das ist ja, also die Sache mit der Krawatte ist ja eine Sache, die zieht sich ja nicht nur bei Mittelständlern aus unserem Metier, also B2B, durch. Du hast ja mittlerweile auch den Kundenberater bei der Sparkasse nicht mehr unbedingt mit der Krawatte vor dir. Das ist ja noch so ein Relikt aus der Zeit, als Anzüge noch teuer waren und man halt eben anhand des Anzugs, wie bei einem Dresscode, ablesen konnte, okay, der Träger hat was erreicht in seinem Leben. Und ich glaube, in Zeiten, wo in Unternehmen immer mehr darüber gesprochen wird, dass man auf Augenhöhe kommunizieren will, macht die Krawatte dann einfach keinen Sinn mehr. Oder das ist vielleicht halt eben auch der Grund, warum die Krawatte nicht mehr so stattfindet. Bei den Mittelständlern selber ist es sicherlich zum einen der Generationswechsel, der dann eine ganze Menge ändert und in Sachen Transformation vorantreibt. Also dieses patriarchische, inhabergeführte, da oben in seinem Mahagoni getäfelten Büro sitzt halt der alte Inhaber, der Unternehmer, der es zu was gebracht hat. Das ist heute nicht mehr so relevant irgendwo, weil es dann doch eher darum geht, am Konsens zu arbeiten. Das heißt also im Unternehmensgegenstand oder den Dingen, die man als Unternehmen erreichen möchte. Da hat sich schon was getan. Ich sehe aber halt nicht die Krawatte jetzt die fehlende Krawatte als Treiber der Transformation, sondern umgekehrt, das ist einfach ein Signal für das Umdenken. Genauso wie sich halt in vielen Unternehmen mittlerweile auch eine Du-Kultur eingeschlichen hat, ob die jetzt authentisch gelebt ist oder einfach nur aufgesetzt ist, sei mal dahingestellt. Oder halt eben auch das Führen von Mitarbeitern ja grundsätzlich lockerer geworden ist irgendwo. Also es ist ein Zeichen der Zeit. Aber nicht der einzige Punkt. Der andere Punkt ist natürlich auch eben aus der eigenen Erfahrung, ich habe ja selber auch mal Krawatte tragen müssen, es schnürt dir halt eben auch ordentlich Blut ab beim Denken. Also das ist halt der Nebeneffekt, warum man es dann auch irgendwann mal abgelegt hat, weil du hast dann jeden Abend Migräne von der Krawatte.
Okay, ja. Und der Business Punk hat sich dann irgendwann die Krawatte um den Kopf gebunden. Okay. Also festzuhalten ist, dass die Zusammenarbeit heute mehr auf Augenhöhe einfach stattfindet, weil man die Potenziale erkannt hat und Transformation, Märkte und Kunden heute auch ein anderes Arbeiten einfach notwendig machen. Ich möchte aber an dieser Stelle mal einfach zu Benny rübergehen und mal weg von der Krawatte hin zur Musik. Benny, du betrachtest das Musikbusiness. Und hier wird die Social-Media-Kommunikation überaus erfolgreich eingesetzt. Fans sind Stars und sie sind denen nah wie nie. Und Social Media hat aus Fans auch selbst Stars gemacht. Gibt es da irgendwas, wo Unternehmen von dieser Nähe lernen können?
Ja, zunächst würde ich mal sagen, vielleicht erstmal gar nicht so viel, weil man muss halt einfach sagen, dass die Social-Media-Inszenierung bei Popstars und Unternehmen unter komplett anderen Vorzeichen vonstatten geht. Also wenn wir mal Popmusik unter seinen theoretisch ursprünglichen Aspekten betrachten, dann beheimatet Popmusik halt Stars, die sie auch hervorbringt. Und für die Fans dieser Stars ist Pop und dann auch die Inszenierung der Stars im Grunde genommen nichts anderes als ein Zufluchtsort. Das ist wahrscheinlich früher noch ein bisschen anders gewesen als heute, aber im Grunde genommen ist für Musikfans Popmusik und Musik generell auch mehr oder weniger der Statthalter einer schöneren Realität, sage ich jetzt mal. Also wirklich, da spielt auch unter theoretischen Gesichtspunkten einfach so dieser eskapistische Aspekt eine ganz, ganz große Rolle. Da muss man dazu sagen, dass gerade in der Popmusik immer wieder Gefühle sehr greifbar gemacht werden und das mitunter auf dem unmittelbarsten Weg, den man sich vorstellen kann. Wenn wir das jetzt aufs Social Media Game übertragen wollen, dann würden auch beispielsweise Stars immer von sich behaupten, dass sie auch Influencer sind, ne? Und gerade für Unternehmen, wenn du dann auch den Punkt ansprichst, inwieweit Unternehmen das Social Media Game für sich nutzen können oder was sie sich bei Stars abschauen können, muss ich sagen, das machen sie gar nicht so sehr, weil die Community beispielsweise auf Instagram eine sehr, sehr sensible ist. Also würden da bestimmte Denkweisen oder Handlungspraktiken von Popstars einfach nur adaptiert oder imitiert, dann würde das in der Community relativ schnell auf Missgunst stoßen. Also da hat man dann doch irgendwie ein sehr, sehr feines Gespür dafür, was Unternehmen stattdessen machen. Was natürlich auch für das digitale Marketing immer ein größeres Thema ist, ist die Corporate Relationship. Also ich bin vor 2 Jahren auf der IAA beispielsweise in Frankfurt gewesen und habe dort Sarah Larsson interviewt. Die ist dort als Markenbotschafterin für VW aufgetreten oder hat jetzt beispielsweise auch wieder eine Corporate-Kampagne mit Nike am Laufen. Da versucht man dann einfach die Dinge, die man den Stars als lebensweltlich relevant andichtet, für eigene Zwecke dann auch zu nutzen. Und natürlich geht da auch eine emotionale Tragweite mit einher. Diese emotionale Tragweite haben Unternehmen meiner Meinung nach bisher weitestgehend gemieden, gerade in der Old Economy, weil man hier in weiten Teilen immer noch wahrscheinlich die Meinung vertritt, Distanz, Seriosität und Nahbarkeit seien Indikatoren für Erfolg. Also Marco hat das eben auch schon mal angedeutet, als er sagte, dass wenn man jetzt beispielsweise bei einem Meeting noch ganz lange die Meinung vorherrschte, dass man allein auch über die Art und Weise, wie man sich kleidet, darin auch kommuniziert, dass man hier halt einfach der Stärkere im Raum ist. Und dass es Arbeitnehmern jedoch heutzutage immer auch um offenere Strukturen geht, planierte Hierarchien, transparente Kommunikation und progressive Werte, das spiegelt sich auch in der Organisations- und Unternehmenskultur wider, weil Unternehmen hier jetzt auch über Social Media ganz einfach die Möglichkeit haben, natürlich die unmittelbarste und reichweitengenerierendste Möglichkeit für sich entdecken, sich als attraktiver und offener Arbeitgeber ins Schaufenster zu stellen. Aber um nochmal zum Ursprung deiner Frage zurückzukommen, was Unternehmen hier von Popstars lernen können. Ja, ist vielleicht diese emotionale Nahbarkeit. Ich würde aber dennoch sagen, dass die bloße Adaption dieser Handlungspraktiken für Unternehmen eigentlich nicht ratsam ist.
Okay, dann das mal vielleicht aufgenommen, dann aus einer anderen Perspektive betrachtet. In der Unternehmenskommunikation hinken viele B2B-Unternehmen gerade, was die Chancen des Dialogs oder vor allem auch im Servicebereich angeht, hat der Realität ein bisschen hinterher. Für die Menschen ist der direkte Kontakt zur Marke, zum Onlinehandel oder zum Unternehmen, zum Beispiel über WhatsApp oder über Facebook, eine längst gelebte Realität. Und die Mitarbeiter in Unternehmen haben aus ihren privaten Social-Media-Erfahrungen ihren längst persönlichen Werkzeugkasten zusammengestellt und parat. Das wird erwartet, ja. Es ist eine vollkommene Normalität. Und der vielerorts teilweise auch dann ungenutzt für die Unternehmenskommunikation quasi vor sich hinschlummert. Wie lässt sich sowas vielleicht aktivieren? Die Frage an dich mal, Marco.
Ich mache da mittlerweile eine andere Feststellung. Das ist schon aktiv. Wenn du in Unternehmensrunden mal mit Vertriebsleuten sprichst oder generell mit Menschen, die Kundenkontakt haben, gerade so bei B2B-Unternehmen, wo ja nicht einfach nur oder in der Regel nicht einfach nur ein Produkt abverkauft wird, sondern ja eine Geschäftsbeziehung besteht, die ein bisschen tiefer geht, ne, weil ein Anwender mit Ingenieur diskutiert und so weiter und so fort, die sind alle schon auf dem WhatsApp-Thema drauf, also schon länger als wir glauben. Und das ist natürlich eine interessante Beobachtung, weil noch letztes Jahr jeder über die Datenschutzgrundverordnung geschimpft hat und du darfst ja gar nichts mehr machen, du musst ja quasi die Visitenkarte, nachdem du sie dir einmal angeschaut hast, irgendwie schon verbrennen. Und entgegen dieser Regelung, es wird relativ viel mit WhatsApp und mit Social Media zumindest mal kommuniziert, also weil dieser direkte und persönliche Kundenkontakt einfach unbezahlbar ist und weil halt dieses normale Abkommunizieren in einem Wust an E-Mails, die man täglich kriegt, oder in einem Wust an Anrufen, die einem im Denkprozess stören, natürlich dadurch komplett wegfällt. Denn ich kann mir einfach Zeit für diese Kommunikation nehmen. Also entgegen deiner Vermutung, es ist tatsächlich schon gelebter, als man glaubt, zumindest jetzt bei den Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Es sagt nur keiner, weil die Datenschutzgrundverordnung dagegen spielt.
Also sind die Unternehmen mal wieder weiter als eigentlich gedacht. Ich würde hier nochmal ganz gerne auf das Thema Musik kommen. Kann Musik uns bei unserer täglichen Arbeit inspirieren? Macht sie uns produktiver oder lenkt sie ab? Benny, vielleicht startest du an dieser Stelle nochmal.
Das ist ein interessantes Thema. Also das Interessanteste an der Frage finde ich tatsächlich, dass das ein Thema ist, was jetzt wieder sehr stark aufgegriffen wird. Also ich glaube, wenn wir von der Produktivitätssteigerung bezüglich Musik sprechen, dann können wir auch tatsächlich mal 100 Jahre zurückgehen. Ich glaube, schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben wir auch schon beispielsweise in den Fortwerken, ne, da wurden dann die Hallen auch schon mit Radiosendern beschallt, um dann eben auch so diese ganz, ich sag jetzt mal, staccatoartigen Prozesse dann auch ein bisschen zu verschnellern und natürlich auch die Arbeiter bei der Laune zu halten. Die Frage ist eigentlich eher, warum das Thema jetzt gerade wieder so aufgegriffen wird. Natürlich ist es heute wissenschaftlich wesentlich fundierter. Es gibt zig Studien dazu, die belegen, dass uns Musik tatsächlich produktiver am Arbeitsplatz macht. Aber ich stelle mir halt die Frage, ob das wirklich so ist oder ob nicht hier einfach versucht wird, eine Marktnische zu öffnen, die, wenn wir uns beispielsweise Spotify oder andere Streaming-Portale angucken, einfach nur hier ein neuer Markt bedient wird. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich gehe auf Spotify und öffne dann eine Playlist, die da entweder heißt Work in Peace oder Beautiful Chill Mix, dann sind es meistens keine Playlisten, die ich persönlich hören würde, um meine Konzentration zu steigern. Denn bei mir ist es eigentlich eher so, und das ist ein bisschen konträr zu meiner beruflichen Vergangenheit als Musikjournalist. Also wenn ich wirklich arbeiten muss und mich konzentrieren muss, dann höre ich eigentlich gar keine Musik, ne? Und dann nochmal irgendwie Stichpunkt neuer Markt. Also es gibt nun eben auch ein App-Hersteller, der unter dem Namen Endel firmiert, und der schafft es sogar, eigens komponierte Musik zu generieren. Und der beruft sich dabei nicht nur auf persönliche Vorlieben und datenbasierte Algorithmen, wie das beispielsweise Spotify tut, sondern sogar auch auf Daten, die aus gekoppelten Geräten bezogen werden. Also da gibt es dann Optimized Self-Tracker, Fitness-Apps, der bezieht Standorte und Uhrzeiten mit rein und macht dann daraus eine eigene Musik, erstellt der. Ob uns Musik jetzt am Arbeitsplatz wirklich produktiver macht, also Ich würde das bezweifeln, auf jeden Fall. Ich würde wenigstens sagen, dass uns keine Musik am Arbeitsplatz nicht unproduktiver macht.
Okay. Nun, prima. Also mir fällt dazu halt auch noch ein, jetzt in einem anderen Zusammenhang, ich kenne einen CEO, der selber gerne auch mal an die Tasten greift, am Klavier beziehungsweise am Keyboard und halt auch singt. Da ist die Geschichte, dass er beim Vertriebstermin dann mal irgendwie mit ausländischen Kunden, es war halt auch eine lockere Runde, da hat er sich einfach hingesetzt und hat auch mal ein bisschen was gespielt. Die sind irgendwie, weil da halt gerade ein Klavier halt irgendwie rumstand, es ist zur Sprache gekommen, da schlägt Musik halt auch wieder Brücken. Ne? Also diese Geschichte, man kommt zusammen. Oder Musik kann halt auch vielleicht nach der Arbeit nochmal zum Abschalten einfach eingesetzt werden. Sie kann vielleicht auch nochmal Gedanken frei machen oder neue Gedanken halt freisetzen. Es gibt einen anderen Geschäftsführer, der hat mir erzählt, der steht total auf Rammstein. Ja, vielleicht muss er das dann... Nach einem stressigen Tag ist das dann halt irgendwie seine Cure, damit er wieder irgendwie zu sich selber kommt. Marco, du bist ja jetzt auch so als in deiner Freizeit als Künstler unterwegs. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht? Ist das bei dir halt auch so ein Ding, wo du sagst, ja, hier kann ich abschalten?
Ist wie bei Benny. Also ich glaube, das hängt, ich meine, Arbeit kann ja völlig unterschiedlich sein. Ich glaube, es hängt mit der Arbeit zusammen. In Berufen oder in Berufsfeldern, wo du sehr viel deinem Kopf zuhören musst, hat, glaube ich, Musik wenig Platz beim Arbeiten. Zumindest ist es bei mir so. Ich kann einfach nicht denken, wenn irgendwo im Hintergrund was läuft, weil ich natürlich als jemand, der Musik mag, dann auch eher dazu tendiere, der Musik zuzuhören. Auf der anderen Seite, ich denke mal, wenn ich irgendwie 100 Quadratmeter Staub saugen muss oder irgendwo Nägel in die Wand kloppen muss oder ein Wohnzimmer tapezieren muss, dann habe ich natürlich Musik im Hintergrund laufen, weil es halt eben eine monotone Arbeit ist. Deshalb, ich scheue mich davor, das so pauschal zu beantworten, weil ich glaube, das ist völlig subjektiv. Steht und fällt mit der Arbeit und natürlich auch mit der Person, die Arbeit betreibt. Ne?
Okay, ja, absolut klar. Herzlichen Dank an euch beide, Marco und Benny, für das klasse Gespräch. Wir sind am Ende unseres PSV-Podcasts mit der Ausgabe zu PSV B-Sides angekommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und sagen bis demnächst.